Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext, der kommt heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 19. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Johannes, Kapitel 14, ab Vers 15. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch gegenwärtig sein. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird mich diese Welt nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr werdet auch leben. Gemeinde, ich beginne die Predigt ohne große Umwege, Umschweife oder Einleitung. Ich komme direkt zu dieser ersten markanten Worte im wahrsten Sinne des Wortes Aufsehen erregende Aussage Jesu am Anfang unseres Textes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Versuche das nachzubuchstabieren, habe das für mich auch mal durchdekliniert. Ich liebe Jesus, du liebst Jesus, er, sie liebt Jesus, wir lieben Jesus und so weiter. Dann auch noch mal als Frage: Liebe ich Jesus? Liebst du Jesus? Liebt er, liebt sie Jesus? Kann ich, kann du, kannst du, kann er, kann sie uneingeschränkt das mit Ja beantworten? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Ich liebe Musik, ich liebe das Meer, ich liebe es zu verreisen. Natürlich liebe ich meine Frau und meine Kinder. Manche lieben Bayer Leverkusen, andere eher den BVB. Soll sogar solche geben, die den FC Bayern lieben. Aber mit der Liebe zu Jesus ist es ja doch anders, oder? Da geht es um eine ganz andere Dimension. Da geht es um eine Glaubens- und Lebensentscheidung. Ich finde mich wieder in den Worten eines Theologenkollegen, Axel Dennecke heißt er, der hat mal Folgendes von sich gesagt: Die ehrliche Antwort, meine ehrliche Antwort lautet, ja, ich habe es gelernt mit der Zeit, Jesus zu lieben, aber ich bin noch längst nicht damit fertig. Ich bin immer erst auf dem Weg dazu, bin noch bei den ersten Schritten. Und mit Paulus möchte ich weiter sagen, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, Jesus wirklich zu lieben, aber ich jage ihm nach, weil ich von ihm ergriffen worden bin. Und da stehe ich nun auf dem Wege und sage leise und etwas schüchtern: Ja, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe deinen Lebensstil. Ich liebe den Weg, den du im Vertrauen zu deinem himmlischen Vater gegangen bist. Ich liebe es, dir nachzufolgen, dir nachzustolpern. Ich liebe es, in deinem Geist zu leben und zu handeln. Ab und zu wenigstens, hin und wieder. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wir hören diese ganz einfache Ansage Jesu und merken, ja, ganz einfach und trotzdem ganz schön schwer. Ganz einfach und doch so tief, ganz einfach und doch so wahr. Liebe, beim Stichwort Liebe, denken wir vielleicht zuerst so an Sehnsucht, an das Hochgefühl, mein Herz an deinem Herz, zarte Verliebtheit, erhebende, glücklich machende, schwärmerische Stimmung. Jesus denkt an Liebe und das Erste, was ihm dazu einfällt, ist Gehorsam. Wenn ihr mich liebt, wirklich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Dies ist mein Gebot, sagt Jesus in dem Kapitel, das unserem Predigttext vorausgeht. Sagt, liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle anderen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich gehe davon aus, dass die allermeisten von uns schon einmal für sich haben beten lassen. Vielleicht hast du jemanden um ein persönliches Gebet gebeten. Vielleicht ist auch mal jemand auf euch zugekommen, hat gesagt, du, wenn du möchtest, ich bete für dich. Wir haben ja hier auch das Angebot nach dem Gottesdienst. Wer das möchte, kann für sich beten lassen. Vielleicht habt ihr das schon einmal wahrgenommen. Und dann kann dir dein Gebetsgegenüber so die Hand auf die Schulter legen oder vielleicht auch auf den Kopf und betet dann für dich. Und es tut gut. Viele von euch wissen, dass ich so eine jahrzehntelange Freundschaft mit einem Kameruner Pastorenkollegen pflege. Der wird dann auch übernächste Woche hier sein mit seiner Frau. Das ist nicht nur eine Freundschaft unter Freunden, sondern es ist auch eine Gebetspartnerschaft. Wir schreiben uns ziemlich regelmäßig Nachrichten oder telefonieren miteinander und dann bete ich für ihn, für das, was er so braucht und er betet für mich und meine Anliegen. Das ist gut. Besonders in Zeiten, wo mir selber vielleicht manchmal so ein wenig der Glaube oder die Worte fehlen. Und dann die Erfahrung zu machen, ja, Gott erhört Gebet, Gott kümmert sich, Gott führt uns, er gibt uns Kraft, hilft uns nicht zu verzweifeln, er schützt uns. Warum erzähle ich das? Noch großartiger für mich ist, was Jesus in unserem Bibeltext sagt. Er sagt nämlich, ich bete auch für euch. Und was erbittet Jesus für seine Jünger? Was hat er besonders auf dem Herzen? Vers 16. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen Fürsprecher, einen Tröster, einen, der für immer bei euch bleibt. Und so betet Jesus nicht nur für den kleinen Jüngerkreis damals, sondern auch für uns heute. Manchmal gebe ich ja gerne Hausaufgaben mit. Ich habe ja mal anderthalb Jahre auch Religionsunterricht gemacht. Hausaufgabe für dieses Mal ist, lest doch mal Johannes Evangelium Kapitel 17, sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und nächste Woche frage ich danach, ob ihr es auch wirklich gemacht habt, die Hausaufgabe. Nee, mache ich natürlich nicht, aber es lohnt sich, Johannes 17 nachzulesen. Dort betet Jesus für seine Jünger, heilige sie in der Wahrheit. Man kann auch übersetzen, verwandle sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und dann betet Jesus weiter, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihre Worte an mich glauben werden. Bete für sie, dass sie eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Mit Blick auf den Zustand der Welt, auch mit Blick auf den Zustand der Kirchen, auch mit Blick auf mich selbst und auf uns, da könnte man ja manchmal den Mut verlieren und resignieren. Aber dann schaue ich auf die Jünger von damals, dieser kleine Haufen von Nachfolgern, und ich denke an Karfreitag, wie die Jünger sich angesichts der Kreuzigung Jesu zurückgezogen haben, Reis ausgenommen haben, sich in einem Haus eingeschlossen, verängstigt, enttäuscht, resigniert. Und trotzdem hat die Gemeinde, hat die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu Bestand bis heute. Weil es Jesu Gemeinde ist, weil Jesus für seine Gemeinde betet, weil er seine Gemeinde liebt. Und das macht mich hoffnungsvoll, neugierig, erwartungsvoll. Was hat Jesus noch mit uns vor, mit seiner Gemeinde? Welche Zeichen und Wunder liegen noch vor uns? Welche großartigen Wege tun sich noch vor uns auf? Wenn Jesus seine Jünger damals stark gemacht hat, dann kann er das auch heute mit uns und für uns tun. Einen Beistand, einen Helfer, einen Tröster hat er uns zugesagt. Wenn der Heilige Geist bei uns ist, dann entsteht Frucht, und so eine erste Frucht, erste Gabe des Heiligen Geistes ist, dass wir glauben können. Dass wir vertrauen können. Das macht uns persönlich lebendig und das macht auch die Gemeinde lebendig. Solange Jesus für uns betet, dafür, dass unser Glaube nicht aufhört, sondern wächst, solange dürfen wir voller Hoffnung sein, voll großer Hoffnung. Das ist das Erste und Wichtigste, was der Heilige Geist tut, er weckt Glauben in uns. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht glauben, nicht vertrauen. Wir können ohne den Heiligen Geist Jesus nicht unseren Herrn nennen. Wir können es nicht aus uns selbst heraus, es muss uns geschenkt werden. Und wir dürfen darum beten, dass Gott uns mehr von seinem Heiligen Geist schenkt. Dass der Geist Gottes mein Wesen, meine Persönlichkeit prägt, mich durchdringt, dass er mein Handeln und mein Denken ordnet. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11, da fordert Jesus seine Jünger einmal auf, um oder für die Gabe des Heiligen Geistes zu beten. Er tut es mit einem Gleichniswort. Er sagt, bittet, das wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Gibt es unter euch einen Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn ihn sein Kind um einen Fisch bittet? Oder dem einen Skorpion gibt, obwohl das Kind um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was ihr euren Kindern Gutes tun könnt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, sagt Jesus. Beten wir also für den Heiligen Geist, öffnen wir uns dem Heiligen Geist, dass er unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster ist und bleibt. Wir haben das alle nötig, jeder von uns. Hilfe, Trost, Beistand. In seinem Abschiedswort an die Jünger sagt Jesus weiter: Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zurück. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird mich diese Welt nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen. Denn ich lebe und ihr werdet auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben oder ihr werdet leben, je nach Übersetzung. Das ist ein Wort, das gerne für Beerdigungsansprachen genommen wird. Und ich meine ganz zu Recht, wenn der Heilige Geist uns dieses Wort aufschließt, an dem Grab eines Menschen sagt uns unser Verstand, jetzt ist alles vorbei. Da ist nichts mehr, da ist nur noch Tod, da ist kein Leben mehr. Aber der Heilige Geist bezeugt uns, Jesus lebt. Und mit ihm auch wir werden leben. Das ist bei Beerdigungen immer wieder so erlebt, dass die Anwesenheit des Trösters einen riesen Unterschied macht. Dass er in uns die Erwartung und die Vorfreude weckt auf die andere Seite, auf das Reich Gottes, das Himmelreich. Ich lese immer gerne Bücher von dem russischen Dichter Fjodor Dostojewski. Der hat einmal kurz vor seinem Tod folgende Worte aufgeschrieben: Mein Leben geht zu Ende, ich weiß und ich fühle es. Doch mit jedem sich neigenden Tag spüre ich auch, wie mein irdisches Leben übergeht in ein neues, unendliches, unbekanntes Leben, dessen Vorgefühl meine Seele vor Entzücken erzittern lässt, meinen Geist erleuchtet und mein Herz vor Freude weinen lässt. Das macht der Geist Gottes in uns. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Im letzten Teil der Predigt möchte ich euch zumindest ausschnittsweise erzählen von der Geschichte von dem Mann Sally Perel. Oder Perel. Eigentlich heißt er Salomon Perel. Geboren in Peine, das ist in Niedersachsen ein Ort zwischen Hannover und Braunschweig. So, 1925 geboren. Seine Lebensgeschichte ist bekannt geworden, weil das Buch verfilmt worden ist. Ich war der Hitlerjunge Salomon. So heißt das Buch. Es hat lange gebraucht, bis Sally Perel den Mut hatte, all seine traumatischen Erfahrungen niederzuschreiben. Seine Geschichte in Kürze. Unter dem Druck der Nazis mit ihrem Rassenwahn wandert er mit seiner Familie von Peine nach Polen aus. Da ist Sally Perel 10 Jahre alt. 4 Jahre später fallen Hitlers Armeen in Polen ein. Und die Familie ist erneut dem Naziterror ausgesetzt. Allen Menschen jüdischer Herkunft droht das Ghetto und danach das Konzentrationslager. Also beschließt die Familie, Sally, der 14 Jahre ist, und sein deutlich älterer Bruder, sie sollen sich in die Sowjetunion durchschlagen. Beide zögern, sie wollen sich nicht von ihren alten Eltern trennen, sie wollen ihnen in dieser schweren Zeit nahestehen. Aber die Eltern verlangen, dass sich die Brüder auf den Weg machen. Sie seien zu jung und dazu verpflichtet, auch die kleinste Chance zur Rettung zu nutzen. Haben wir euch nicht auf die Welt gebracht, damit ihr lebt, sagt die Mutter zu ihnen. Dann legt ihnen der Vater die Hand auf den Kopf und segnet sie mit dem jüdischen Segen und sagt: Geht hin in Frieden. Die Mutter sagt noch dazu: Ihr sollt leben. Dann erreichen die Brüder tatsächlich unter riesigen Schwierigkeiten die Sowjetunion. Sally selber kommt in ein sowjetisches Waisenhaus. Da ist er relativ kurze Zeit. Und dann wandern die Deutschen auch in der Sowjetunion ein. Und sie sind wieder auf der Flucht. Und Sally Perell fällt also in die Hände der deutschen Wehrmacht. Da gibt er sich als Volksdeutscher aus, nennt sich dann Josef Perell. Man steckt ihn in eine deutsche Uniform und bringt ihn nach Deutschland zurück, nach Braunschweig, steckt ihn dort auf eine Schule der Hitlerjugend. Einen jüdischen jungen Mann in der Hitlerjugend, in deutscher Uniform. Was für eine Geschichte. Und in seinem Buch erzählt er dann von seiner Zerrissenheit. Er war gleichzeitig Opfer und er war auch Täter, weil er mitmachen musste bei all dem, was die da so gemacht haben. Kraft zum Durchhalten gibt ihm immer wieder der Befehl der Mutter, du sollst leben. Zugleich spürt er auch immer wieder die Hilfe Gottes. Sally Perell ist 97 Jahre alt geworden, hat später in Israel gelebt, ist immer gerne nach Deutschland gekommen. Er ist, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren verstorben. Und er hat immer in den Schulen versucht, den jungen Leuten etwas zu erzählen von seiner Geschichte und hatte dann immer den Gedanken, wenn es mir gelingt, auch nur einem rechtsradikalen Jugendlichen den Samen der Vernunft einzusehen, dann habe ich meine Pflicht getan. Du sollst leben. Diese Aufforderung seiner Mutter hat ihm Kraft und Lebensmut gegeben. Liebe Gemeinde, Jesus sagt zu uns an diesem Morgen, er fordert uns auf, er befiehlt uns, er lädt uns ein. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr werdet leben. Der Heilige Geist wird auf euch kommen, wenn ihr ihn einladet. Und er wird euch Lebenskraft und Lebensmut geben. Ich lebe und ihr werdet auch leben. Und ich werde den Vater für euch bitten, er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann diesen Geist nicht empfangen, sie kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und er wird in euch gegenwärtig sein. Amen.